Spaziergang, den er da durch die Stadt gemacht hat. Nee, er wollte wissen, wie sind die Leute denn hier? Was glauben die? Was prägt ihr Leben? Was dominiert ihren Alltag? Und das hat er intensiv studiert, sozusagen genau betrachtet. Nicht nur im Vorbeigehen. Darf ich mal fragen, ob wir noch hinsehen oder ob wir eine Brille bräuchten, wie wir es gerade vorhin so gesehen haben? Schauen wir noch ganz genau hin? Kennen wir unsere Nachbarn, unsere Kollegen? Wissen wir, was denen wichtig ist? Beschäftigen wir uns mit den Dingen, mit denen sie sich beschäftigen? Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen uns oft in unseren frommen Kreisen so wohlfühlen, das kann man schon fast manchmal als ein bisschen Weltflucht bezeichnen. Meines Erachtens ist das nicht wirklich biblisch. Jesu Vorbild sah komplett anders aus. Johannes 3,16, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was gemacht hat? Dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Die war ihm so wichtig, dass Jesus da komplett rein ist, sich nicht zurückgezogen hat. Jesus ist in die Welt, da, wo sich das wahre Leben abgespielt hat. Und das ist der erste Punkt. Paulus hat hingeschaut. Und das, was er dort gesehen hat, das hat ihn nicht unberührt gelassen. Der zweite Punkt, was hat Paulus gefühlt? In diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, da steht, sein Geist wurde in ihm sehr aufgebracht. Ein bisschen eine komische Formulierung, komische Ausdrucksweise, aber was dahinter steckt, ist, dass Paulus im tiefsten Inneren erschüttert war, dass er entsetzt war. Aber nicht, wie wir jetzt vielleicht denken könnten, so nach dem Motto, oh wei, diese bösen Athener, wie können die bloß diesen bösen Götzen und Göttern hinterherrennen? Nee, Paulus war entsetzt darüber, dass er gesehen hat, dass Menschen ihr Leben Göttern hingegeben haben, die sie sich selbst aus Stein gemacht haben. Der war entsetzt zu sehen, mit was für einer Verzweiflung, mit was für einer Inbrunst diesen Göttern geopfert wurde, weil die Menschen dachten, sie müssten diese Götter gnädig stimmen. Die griechischen Götter, die waren ja mal von ihrer zweifelhaften Moral ganz abgesehen, ein doch sehr unberechenbarer Haufen. Ja, gab es zum Beispiel Zeus, der da auf dem Olymp thront und über das Schicksal der Menschen wachte. Und die Leute glaubten, dass wenn es regnet oder schneit oder hagelt oder gewittert, dass das ein Zeichen dafür sei, dass Zeus dermaßen jetzt sauer wäre. Und dann haben sie ihm schnell irgendwas geopfert, um ihn zu beschwichtigen. Und so ging das mit zig Göttern. Paulus sieht, mit was für einer Angst die Menschen gelebt haben und wie sie von diesem Götterglauben geknechtet waren. Deswegen ist er entsetzt. Deswegen leidet er, weil er sieht, wie Menschen, die das Ebenbild Gottes sind, wie die Menschen unwürdig leben. Daran leidet Paulus. Deswegen ist seine Seele in Aufruhr. Das hat er gefühlt, eine Leidenschaft für die Menschen. Deswegen hat er sich ihre Lebensweise ganz gut angeschaut. Deswegen hat er ihre Götter studiert, weil ihm die Menschen unglaublich wichtig waren. Auch hier wieder so ein kurzer Break. Geht uns das annähernd so? Fühlen wir irgendwas, wenn wir an Menschen in unserem Umfeld denken, die Gott noch nicht als liebenden Vater kennengelernt haben? Betrifft uns das noch, wenn wir irgendwie rausschauen und sehen, dass unsere Welt eigentlich echt vor die Hunde geht? Betrifft uns das noch? Fühlen wir da noch irgendwas, wenn wir merken, dass unsere Nachbarn wirklich dringend, dringend Jesus und Gott als liebenden Vater kennenlernen müssten? Oder sind wir einfach irgendwie nur glücklich, dass wir unsere Schäfchen im Trocknen haben? Das ist das ja eine Sache. Sehen und fühlen ist zwar nett, nützt aber noch nichts. Deswegen der nächste Punkt, was hat Paulus gemacht? Und dann geht der Text weiter. Paulus debattierte nun aber in der Synagoge mit den Juden und den Gläubigen, also die aus den Heiden kamen, und auf dem Marktplatz an jedem Tag mit denen, die er dort traf. Es diskutierten aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen mit ihm, und manche sagten, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er predigte die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung. Sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du da sprichst? Denn du bringst etwas Überraschendes, etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten wissen, was das bedeutet. Alle Athener aber und die Ausländer, die sich dort aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als neue Dinge zu erzählen und zu hören. Wenn man sich fragt, was hat Paulus aus seinen Beobachtungen und aus seinem Aufgebrachtsein gemacht, dann sieht man hier zwei Dinge. Das erste, Paulus hat sich mit seiner kompletten Energie und das Volk gemischt. Und er bleibt nicht nur bei einer Gruppe, er hätte ja irgendwie schön bei den Frommen bleiben können und mit denen über, keine Ahnung, Jesus diskutieren können oder den Zustand der Welt beklagen. Nee, macht er nicht. Er diskutiert mit den Frommen, versucht ihnen sozusagen den auferstandenen Jesus nahezubringen. Und dann geht er weiter. Da bleibt er nicht bei, er verlässt sozusagen diesen frommen Bezirk und versucht auf dem Marktplatz so viele Kontakte wie möglich zu schließen. Kommt dort mit den Leuten ins Gespräch, die ihre Waren verkaufen oder die irgendwie fürs Abendessen eingekauft haben. Und auch dabei bleibt er nicht. Er kommt mit einigen Philosophen ins Gespräch. Hier werden Epikureer und Stoiker genannt. Das waren zwei der bedeutendsten philosophischen Strömungen der damaligen Zeit. War sozusagen intellektuelle Elite. Paulus spricht mit allen, weil er diese Leidenschaft für die Menschen hat. Und ich glaube, da war er ganz, ganz nah an Gottes Herzschlag dran. Er schreibt an einer anderen Stelle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes tiefster Wille. Jeder soll erkennen, dass es diesen einen Gott gibt, der in dem Mensch und durch den Mensch auch wiederum diese Welt verändern möchte. Und für dieses Ziel, dafür gibt Paulus Vollgas. Das ist das eine, was er macht. Er spricht mit allen Leuten, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Jetzt könnte man ja denken, ist ja auch schon so ein bisschen peinlich hier, der Paulus quatscht da alle an und so weiter. Aber das Ding ist, das hat die Leute nicht abgeschreckt. Denn, das verrät uns der Text, die Athener, die waren völlig verrückt auf solche Gespräche. Das war deren allerliebstes Hobby. Zu der Zeit war es so, wenn man freier Athener war, da hatte man ein recht entspanntes Leben. Ja, man hatte sein Heim mit einer Frau, die das Haus nicht verlassen durfte, die nur für den Haushalt zuständig war. Die Feldarbeit haben die Sklaven für einen gemacht. Und dann hatte man noch so als freier Athener die eine oder andere Hetäre. Hetären, das waren gebildete Frauen, die Männer, ich sag's mal so, nicht nur durch ihre Bildung unterhalten haben. Ja, ihr versteht, was ich meine. Der freie Athener hat also in einer Welt gelebt, die völlig gesättigt war. Das war Schlaraffenland pur, wenn man so will. Keine Arbeit und ganz, ganz, ganz viel Vergnügen. Und deswegen steht hier auch, war es die Vorliebe von den Leuten, neue Dinge zu erfahren, über Neues zu reden, neue Gedankengänge durchzudenken. Deswegen hat diese Diskutiererei von Paulus da komplett, hundertprozentig reingepasst. Paulus hat es nämlich geschafft, indem er von Jesus und der Auferstehung gesprochen hat, Aufmerksamkeit zu erregen. Denn die Griechen dachten, er spricht von zwei Göttern. Jesus, der eine Gott, und Anastasis, Auferstehung. Sie dachten, da ist so ein neues Götterpärchen am Olymp. Das ist interessant, die kennen wir noch nicht. Von denen wollen wir noch mehr erfahren. Und so kommt es dann, dass sie Paulus zum Areopag führen, dort zur Rede stellen. Areopag war ein Hügel. Und dort oben war, man wird vermutlich heute sagen, so eine Art Zivilgericht, was religiöse und weltanschauliche Fragen angeht. Und dort oben, da legt Paulus dann so richtig los. Da hält er eine Predigt, die sich gewaschen hat. Und die auszulegen, die kostet jetzt nochmal 2,5 Stunden, aber habt ihr sonst heute nichts mehr vor, vermutlich. Nein, aber was mir wichtig ist, ist bei diesem Punkt 3, was hat Paulus gemacht? Er hat ganz, ganz, ganz viel Energie in die Menschen investiert. Er hat ganz viel Zeit mit ihnen verbracht und er hat sie neugierig auf seinen Gott gemacht. Auch hier so eine kurze Reflexionsrunde. Wir als Christen, wir sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Salz nützt aber nur was, wenn es aus dem Streuer kommt. Ich kann 30 Kilo Salz im Schrank haben, mein Essen wird auf Dauer fad und geschmacklos bleiben, wenn das Salz nicht aus dem Streuer kommt. Gleicherweise gilt es für uns Christen. Wir haben was weiterzugeben. Das Salz muss aus dem Streuer. Lasst uns nicht nur irgendwie unter uns klüngeln, lasst uns rausgehen. Und ich glaube, dass Gott sich das auch für FEG Viva wünscht, dass ihr noch mehr und mehr zu einer Gemeinde werdet, die nicht nur sich selbst im Blick hat, sondern die Stadt oder diese Doppelstadt hier, die andere Menschen im Blick hat, die anderen Menschen dient. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um Interesse zu wecken. Bei Paulus und den Athenern, da hat das über Diskutieren funktioniert. Ich glaube nicht, dass das heute so rum funktioniert. Ich glaube, wir müssen einen eigenen, einen passenden Weg finden, über den Menschen fragend werden. Und da glaube ich, sind zwei Dinge von entscheidender Bedeutung. Das eine, wie bei Paulus, ist Zeit. Und das andere ist praktische Hilfe. Nicht nur irgendwie geredete Liebe, sondern gelebte Liebe. Ich glaube, dass das nicht so sehr in der Lage ist, Menschen oder die Herzen von Menschen für Gott aufzumachen, wie wenn sie erfahren, wow, ich erfahre hier gelebte Liebe. Ich erfahre hier, dass Menschen sich für mich einsetzen. Und ich weiß, das klingt alles so ein bisschen nach Strategie, sozusagen um die Leute in unseren Club zu bekommen. Aber der Punkt ist, ich bin überzeugt, dass Jesus wirklich die gute Nachricht für jeden Menschen ist. Und wenn mehr und mehr Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden und sie dadurch liebevoller, geduldiger, mitfühlender, barmherziger, großzügiger werden, dann ist das genau die Veränderung, die unsere Welt braucht. Es geht nicht um unseren Club, es geht um unsere Welt. Erst dann, als Paulus die Athener neugierig gemacht hat, als sie mehrfach sagen, ey, sag uns doch mal, was bedeutet das denn, was du uns hier sagst? Erzähl uns da mehr drüber. Da packt Paulus aus und erhält diese fulminante Predigt. Und das ist, was er sagt. Er sagt, Athener, ihr seid ein katastrophaler Haufen. Ihr rennt verrückten Ideen von Göttern hinterher. Das ist unglaublich. Zuerst zerstört ihr jetzt mal alle Götzenbilder. Dann zeige ich euch den wahren Gott. Und wo wir schon dabei sind, ich will, dass ihr mit diesen Hetären aufhört. Und diese erotische Knabenliebe, die lasst ihr jetzt auch mal schleunigst sein. Und ihr fangt jetzt an, nach Gottes Maßstäben zu leben. So hätte vermutlich ich und der durchschnittliche moderne, halbwegs moderne Pastor, Prediger, Pfarrer, keine Ahnung, seine Predigt angefangen. Aber Paulus, der ja in vielen seiner Briefe nicht gerade für zurückhaltende Worte bekannt ist, ja, der wird dir manchmal durchaus sehr deutlich, der fängt ganz anders an. Der sagt nämlich Folgendes. Er sagt, ich habe beobachtet, dass ihr in jeglicher Hinsicht sehr religiös seid. Als ich umherging und eure Heiligtümer genau betrachtete, entdeckte ich auch einen Altar, in den eingraviert war, dem unbekannten Gott. Wen ihr anbetet, ohne ihn zu kennen, den verkündige ich euch. Das Erste, was hier auffällt, ist diese unglaublich große Wertschätzung, die Paulus den Menschen entgegenbringt. Dass er ihre Religiosität anerkennt, dass er die nicht lächerlich macht oder die nicht verteufelt und sagt, sondern dass er sagt, ihr seid religiöse Leute und das ist gut so. Ihr wollt Gott wohlgefällig werden, prima. Nur ist euer Suchen noch nicht an ein Ziel gekommen. Vielleicht kann ich euch da ja weiterhelfen. Und er greift diese Statue von dem unbekannten Gott auf. Das war ein Altar, der wurde im 6. Jahrhundert vor Christus errichtet. Da ist Athen von der Pest heimgesucht worden. Und diese Pest ging sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ums Verrecken nicht weg. Und man hat allen Göttern, die man so kannte, geopfert und gemacht und es hat sich nichts getan. Und dann dachten die Menschen, Mensch, wir haben allen Göttern geopfert, vielleicht haben wir ja einen vergessen. Vielleicht gibt es ja da oben noch einen, den wir nicht kennen. Und vielleicht ist der ja derjenige, der uns diese Pest geschickt hat. Und dann haben sie diesen Altar gebaut, dem unbekannten Gott, und haben ihm geopfert. So kam dieser anonyme Gott hier zustande. Und Paulus sagt nicht, das ist aber schlecht. Nee, er sagt, das ist toll. Das ist toll, dass ihr euch auf die Suche nach Gott macht. Ihr habt ihn einfach noch nicht erkannt, noch nicht kennengelernt. Aber euer Suchen allein zeigt, ihr seid auf einem guten Weg. Gehen wir so mit Freunden um, wenn sie uns vielleicht erzählen, dass sie sich gerade irgendwie in einem esoterischen Bereich vertiefen, wenn sie an allen möglichen Ecken und Enden nach Spiritualität suchen? Paulus wird sagen, ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich finde es gut, dass ihr euch Gedanken macht, ob da nicht noch mehr ist in diesem Leben, in der Welt, als das, was wir mit unseren paar Sinnen erfahren können. Ich war auch auf der Suche, aber ich bin angekommen. Ich habe Frieden mit dem Allerhöchsten gefunden, auch Lust da drauf. Ich glaube, so wird Paulus mit den Menschen reden. Das ist eine Basis, auf der man reden kann, auf Augenhöhe und keine fromme Selbstgerechtigkeit. Und als das erstmal klar ist, diese Wertschätzung, dann geht Paulus mit seinen Zuhörenden Weg. Er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem goldenen Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist die Predigt, die Paulus hält. Und er beginnt damit, dass er den Leuten sagt, dass es nur einen Gott gibt. Dass dieser Gott alles geschaffen hat, dass das kein kleiner Gott ist, kein Gott, den man sich irgendwie selbst geschnitzt hat, der in irgendeinem Tempel wohnt, sondern dass das Gott ist. Dass er derjenige ist, der Leben schenkt und der auch dem Leben ein Ende gesetzt hat. Muss übrigens, für uns ist das ja, denkt man, das ist nicht gerade die evangelistischste Botschaft, den Leuten erstmal zu sagen, okay, Gott hat eurem Leben ein Ende gesetzt. Das muss aber für die Leute eine sehr befreiende Botschaft gewesen sein, dass sie gemerkt haben, mein Ende steht bei Gott fest. Ich bin nicht irgendeinem wilden Gott und seinen Launen ausgeliefert, sondern das steht fest. Und Paulus, ich finde das absolut genial, er zeigt den Menschen, dass Gott ein Interesse an ihnen hat. Und das macht er nicht, indem er alttestamentliche Verse zitiert. Nee, er zitiert griechische Philosophen und Dichter. Er benutzt die Sprache, die die Leute verstehen. Er sagt Vers 28, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie es auch einige eurer Dichter gesagt haben, dann dieses Zitat, denn wir sind auch sein Geschlecht. Ja? Der benutzt nichts, was ganz Fremdes, sondern er benutzt die eigenen Dichter, die eigenen Philosophen. Er benutzt die Sprache, die die Leute verstehen, baut ihnen Brücken, damit es ihnen leichter fällt, sich auf diesen Gott einzulassen. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob wir alle miteinander das nicht so richtig gut könnten, dass unsere fromme Sprache, auch manchmal das, was wir singen, dass das so weit weg ist von der Realität, von den Menschen um uns herum, dass wir uns teilweise selbst schon nicht mehr verstehen. Ich habe neulich im Radio ein schönes Zitat von Jill Sander gehört. Ich muss euch das einfach mal vorlesen, denn ich glaube, wir als Christen klingen ganz oft ganz ähnlich. Jill Sander, diese Modeschöpferin, sagt da Folgendes. Ich habe vielleicht etwas Weltverbesserndes. Mein Leben ist eine Giving Story. Ich habe verstanden, dass man contemporary sein muss, dass Future-Denken haben muss. Meine Idee war, die hand-tailored Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein Coordinated Concept entscheidend. Die Idee, dass man viele Teile einer Collection miteinander kombinen kann. Aber die Audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch von heute kann diese Sachen, diese refined Qualitäten mit Spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser Voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nicht bei Jill Sander. Man muss Sinn haben für das Effortless, das Magic meines Stils. Alles klar, was sie meint? Ich habe kein Wort verstanden. Ist auch egal, glaube ich. Aber ich glaube, genauso geht es oft unseren Mitmenschen, wenn sie hören, wie wir über unseren Glauben reden. Verstehen kein Wort. Bei Paulus ist das anders. Der spricht die Sprache der Leute. Ohne, das ist ganz entscheidend, ohne das Zentrum auszulassen. Seine ganze Predigt, die führt zielgerichtet auf einen Punkt. Und das ist Jesus. Und er sagt ihnen, dass für Gott Jesus Christus der entscheidende Faktor ist. Dass für Gott nicht gilt, ob man ein toller Typ ist oder was auch immer, was man vorweisen kann, sondern dass für Gott gilt, ob jemand umgekehrt ist. Ob jemand annehmen kann, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Ob jemand annehmen kann, dass Jesus die einzige Möglichkeit ist, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen. Und da, an diesem Punkt,